Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Die EU muss gerechter werden, das haben die Staats- und Regierungschefs versprochen, pünktlich vor der Europawahl. Gerechtigkeit und auch Gleichheit, das beschwört die EU ja schon seit langem, allerdings sorgt sie nicht dafür. Das kritisiert Dirk Jörke in seinem neuen Buch »Die Größe der Demokratie«. Er ist Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Darmstadt und er findet, dass die EU zu undemokratisch ist. Wir wollen nun diskutieren, wie kann die EU Gerechtigkeit und Demokratie zusammenbringen und wie groß können Demokratien dann am Ende überhaupt sein? Hallo Herr Jörke.
Hallo, ich grüße Sie.
Der Europawahlkampf schien ja bestimmt von der grundlegenden Frage, mehr Europa oder weniger. Darum scheint es ja bei der Wahl heute auch zu gehen. Warum ist diese Teilung für Sie Teil des Problems?
Na, es ist insofern Teil des Problems, als ich den Eindruck habe, dass es vorwiegend darum geht, dass man sich zu Europa, was immer das auch bedeutet, bekennen soll. Es erfolgt im Wahlkampf so eine Art Sakralisierung Europas. Wenn man sich die Wahlplakate anschaut, ich habe es eben gerade auf dem Weg hierher nochmal gemacht, dann heißt es, Europa ist die Antwort oder Europa ist die beste Idee, die Europa je hatte. Und man fragt sich dann, ja, was heißt das jetzt konkret? Worauf ist Europa tatsächlich die Antwort? Und wenn man dann nach Antworten ausschaut auf den Wahlplakaten oder auch in den Wahlkampfreden, dann finde ich da relativ wenig Antworten. Und es scheint so, dass es ein reines Bekenntnis ist, was man jetzt abgeben soll, dass man irgendwie ein guter Europäer ist. Aber es ist völlig unklar, wofür Europa jetzt eigentlich steht und in welche Richtung es sich weiterentwickeln soll, meines Erachtens.
Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass mehr Europa möglicherweise auch ein ungleicheres und undemokratischeres Europa bedeuten kann. Warum?
Ja, wenn man sich jetzt anschaut, die Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre, dann hatten wir einerseits eine Erweiterung und andererseits eine Vertiefung Europas. Zur Vertiefung hat sicherlich auch das Euro-Regime beigetragen. Und wenn man sich anschaut, wie jetzt im Zuge der Krise mit zum Beispiel den Demokratien in Südeuropa umgegangen worden ist, dann kann man doch sagen, dass die gewählten Parlamente dort teilweise sogar entmachtet worden sind. Es gab einen Einsatz von Technokratenregierungen.
Damit meinen Sie jetzt vor allen Dingen die Griechenland-Krise?
In Griechenland
und diesem
zum
Euro-Regime,
Beispiel. Es gab einen starken Einfluss der Institutionen. Aber auch als jetzt die Technokratenregierungen wieder abgeschafft worden sind, Stichwort zum Beispiel Italien, ist immer noch so, dass der Haushalt, und das Haushaltsrecht ist ja etwas, was zu den urparlamentarischen Rechten gehört, diesen Parlamenten größtenteils entzogen worden ist. Es gibt das europäische Semester und das konnte man im letzten Herbst beobachten, das hin und her zwischen der italienischen Regierung auf der einen Seite, der Europäischen Kommission auf der anderen Seite. Jetzt mag man von der italienischen Regierung sehr viel Schlechtes denken, ich tue das auch, ich bin überhaupt gar kein Freund dieser italienischen Regierung, aber aus einer demokratietheoretischen Perspektive muss man schon sagen, dass sie versucht haben, mit dem Haushalt Wahlversprechen umzusetzen und das scheint nicht mehr möglich zu sein. Insofern ist mehr Europa in diesem Fall so etwas wie weniger Europa. Sie hatten eben gerade auch so etwas wie Gerechtigkeit anmoderiert. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Verteilungseffekte sind dieses Mehr Europas, muss man sagen, dass es das Versprechen, durch den Euro mehr Konvergenz zu erzeugen, bis heute nicht erfüllt ist. Im Gegenteil, dass der Abstand zwischen den Nord- oder mitteleuropäischen Ländern auf der einen Seite und südeuropäischen Ländern eher größer geworden ist. Auch wenn man jetzt innerhalb der Staaten schaut, innerhalb der Länder schaut, scheint es so zu sein, dass in ganz vielen Ländern die Daten sind immer schwierig zu bekommen, aber dass die soziale Spaltung eher zunimmt. Und auch das kann viel mit dem Euro zu tun haben, also mit Europa und der von mehr Europa.
Aber was hat das konkret mit der Größe zu tun? Das habe ich noch nicht verstanden, also diesen Zusammenhang von Demokratisierung und Größe.
Ja, ich muss jetzt etwas politologisch werden. Es gibt eine Unterscheidung zwischen das, was man als negative Integration bezeichnet. Das ist der Abbau von Wettbewerbsschranken, wie zum Beispiel Zollschranken, der Abbau von sogenannten Diskriminierungen, also wenn jetzt Subventionen ausgezahlt werden auf der einen Seite. Und das ist quasi in den europäischen Verträgen eingeschrieben. Und es wird in einem technokratischen Modus umgesetzt. Auf der anderen Seite ist es schwierig, so etwas wie eine positive Integration, also zum Beispiel eine Steuerharmonisierung oder die Einführung einer Finanztransaktionssteuer oder einer Digitalsteuer oder von Sozialstaatlichkeit.
Die geplant ist. Also die Transaktionssteuer ist ja geplant.
Die ist geplant, das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber sprechen wollen oder später.
Später.
Später, okay. Dann kommen wir darauf zurück. Also diese positive Integration ist extrem schwer herzustellen, weil Europa nicht mit einer Stimme spricht. Es gibt immer Vetospiele und das hängt meines Erachtens sehr stark mit der Größe zusammen. Es gibt auch nicht so etwas wie einen gemeinsamen europäischen Diskursraum, eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit, unter anderem aufgrund der Vielfalt der Sprachen. Und auch das ist meines Erachtens eine notwendige Voraussetzung Demokratie.
Wenn ich da kurz einhaken darf, also dahinter steht ja der Gedanke, dass zu viel Pluralität eben dazu führt, dass man es nicht mehr koordiniert bekommt. Aber wir sehen ja selber in Kommunen, also auf der kleinsten Ebene der Politik, wenn man so will, dass es dort eine riesige Pluralität gibt und Leute auch nicht zueinander kommen teilweise. Also ist das nicht ein Problem, was man immer hat in Gemeinschaften, wo man versucht, etwas Politisches durchzusetzen?
Ja, aber das stimmt, dass Pluralität immer eine Herausforderung ist, natürlich auch etwas Schönes. Also keiner sehnt sich nach, also zumindest ich tue das nicht, in die 50er oder 60er Jahre zurück, wo die Nationalstaaten sehr, was ich ethnisch homogen war, wo es halt auch sehr, sehr eng war in der politischen Kultur. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass aufgrund der vielen Vetospieler auf der europäischen Ebene so etwas wie eine gemeinsame Beschlussfassung, gemeinsame Ziele sehr schwer zu realisieren sind. Das ist der Punkt bei der Heterogenität. Und man hat das ein Stück weit auch gesehen bei der sogenannten Flüchtlingskrise, dass sich gerade die osteuropäischen Länder sehr stark geweigert haben, da jetzt zusammen mit den westeuropäischen und nordeuropäischen Ländern zu agieren. Und ich glaube schon, dass das Größeneffekte sind. Wenn man sich das jetzt vergleichend anschaut, dann sieht man auch, dass vor allen Dingen große Demokratien, also nehmen wir jetzt mal die USA, nehmen wir Neuseeland, nehmen wir Australien, dass die eher liberale Demokratien sind mit einem relativ kleinen Grad an Sozialstaatlichkeit, einem starken Individualismus, und kleinere Demokratien tendenziell, es ist nicht einheitlich, aber es gibt so diese Richtung, die weisen stärker einen höheren Grad von Sozialstaatlichkeit, auch von politischer Partizipation auf. Also ich denke schon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wenn Sie jetzt auf die kommunale Ebene verweisen, da gibt es natürlich viele Gründe, warum es auf der kommunalen Ebene auch nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Zum Beispiel, weil es nicht die finanziellen Mittel gibt oder weil es gar nicht die Entscheidungskompetenzen gibt, die man sich wünschen würde auf der kommunalen Ebene.
Aber wenn ich Ihr Argument richtig verstehe, dann sagen Sie letztlich, die EU ist so groß geworden und zu plural letztlich, um das Versprechen der Gleichheit, der sozialen sozusagen Gerechtigkeit tatsächlich einlösen zu können.
Genau, zumindest europaweit.
Okay, und jetzt ist aber das Problem, es gibt ja so eine Krux mit diesem Gleichheitsversprechen in der EU. Das kann man an einem Beispiel sehen. Also was für die einen Schutz ist, ist für andere eben kein Schutz. Also zum Beispiel bei dem deutschen Arbeitnehmer, der eben nicht möchte, dass er von billiger Konkurrenz, sagen wir aus Rumänien, ersetzt wird. Das ist für den ein Schutz, wenn es dann Gesetze gibt. Aber für den anderen rumänischen Arbeiter ist es kein Schutz. Der kann dann seinen Wettbewerbsvorteil nicht nutzen, kann nicht billiger arbeiten als der Deutsche. Also wir haben da ein grundlegendes Problem doch eigentlich.
Genau, oder? Wir haben ein grundlegendes Problem. Das sieht man auch bei der Diskussion über die Entsenderichtlinie, wo es einfach sehr heterogene Interessen gibt. Das ist der ein Punkt. Und es ist sehr, sehr schwer, da einen Kompromiss zu finden. Was nicht heißt, dass dieser Kompromiss unmöglich ist. Es ist nur sehr schwer, ihn zu finden. Das ist ein Problem. Und das andere Problem ist, dass so etwas wie Umverteilung sehr stark auch die Solidarität voraussetzt. Und Solidarität ist etwas Gewachsenes, was sich sehr stark eben gerade auch im nationalstaatlichen Rahmen abspielt. Und die Frage oder die Herausforderung, vor der wir momentan gestellt sind, ist die, wie das auf eine supranationale Ebene übertragen werden kann. Und wenn man sich jetzt mal die Auseinandersetzung anschaut, zum Beispiel im Zuge der sogenannten Euro-Rettung 2011, 2012, da war die Bereitschaft auch der reichen Staaten für die sogenannten Schuldnerstaaten zu zahlen doch sehr, sehr gering. Das heißt, ich bin leider sehr pessimistisch, was die Möglichkeiten anbelangt, so etwas wie eine Sozialunion wirklich auf die Beine zu stellen. Und das scheint mir ein großes Problem zu sein.
Andererseits könnte man da ja historisch argumentieren und sagen, das war auch beim Nationalstaat sehr schwer, das einzuführen. Also ich denke da an Bismarck. Und Sie haben ja selber gesagt, Solidarität ist etwas Gewachsenes. Das heißt, man muss das in gewisser Weise auch mit Zwang durchsetzen, dass sich Leute daran gewöhnen, dass sie eben in einem Nationalstaat Geld zahlen für Leute, die sie nicht kennen, damit diese Leute abgesichert sind.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das Argument so kaufe. Weil der Zwang, den Bismarck hatte bei der Einführung der von Sozialstaatlichkeit, war vielleicht gar nicht so groß. Er ist ja in gewisser Weise damals auf Forderung der Arbeiterbewegung eingegangen und hatte dabei auch sehr viel Unterstützung. Und dadurch, dass es einen starken Staat gab, konnte das auch umgesetzt werden. Die Frage ist jetzt die, also wenn man jetzt schaut, früher, also Nationalstaatsbildung, dass man sagen kann, Identitäten waren damals vielleicht eher so auf den dörflichen Bereich beschränkt und sind dann auf die nationalstaatliche Ebene erhoben worden. Jetzt haben wir diese nationalstaatliche Identität, die mir ziemlich stark zu sein scheint. Und auf der anderen Seite diese Forderung, das zu supranationalisieren. Und ich sehe jetzt nicht so richtig, wie diese ganz starke nationale Identität, die mag jetzt in Deutschland nicht so stark ausgebildet sein wie zum Beispiel in vielen osteuropäischen Ländern, wie das jetzt aufgelöst werden kann in einer Art und Weise, die vielleicht tatsächlich dazu führt, dass wir einen ähnlichen Transformationsprozess haben wie vielleicht im 18. 19. Jahrhundert. Also ich habe da eher so Bedenken, ob das tatsächlich realisierbar ist. Zumal man jetzt auch nochmal überhaupt den Prozess der Nationalstaatsbildung, der ist ja sehr blutig gewesen. Und das ist eine Sache, die man jetzt sich nicht nochmal wünschen sollte.
Ich würde gerne noch kurz auf ein anderes Dilemma schauen, nämlich von Größe und Macht. Also das erleben wir auch bei der EU eigentlich jeden Tag. Je größer ein Gebilde ist, desto undemokratischer scheint es zumindest. Und je kleiner, desto demokratischer ist es, aber desto ohnmächtiger auch. Mhm. Ist das nicht ein Problem, was man nicht lösen kann, also was nicht man nur der EU vorwerfen kann, sondern was einfach schwierig ist in einer Welt, wenn ich zu groß werde, werde ich undemokratisch, wenn ich zu klein bin, kann ich nichts lösen.
Ja, es handelt sich um ein klassisches Dilemma, das eigentlich schon seit der Antike besteht. Und damals war die Lösung die, dass man sich zur Föderation zusammengeschlossen hat. Und so kann man ja natürlich auch Europa deuten. Insofern ist Europa nicht unbedingt das Problem grundsätzlich und es ist auch nicht grundsätzlich das Problem, sich zu einer supranationalen Einheit zusammenzuschließen. Ich möchte kurz auf Montesquieu eingehen. Montesquieu sagt, dass es halt ein klassisches Dilemma gibt, das haben Sie gerade beschrieben. Ist ein Staat zu klein, dann geht er zugrunde, weil er sich nicht behaupten kann. Ist er zu groß, dann wird er despotisch. Das ist die Aussage von Montesquieu und er sagt dann, die Lösung dieses Dilemmas ist eine Föderation. Allerdings sagt er auch zwei Sachen und ich glaube, das ist wichtig, das zu bedenken. Erstens sagte eine Föderation nur in wenigen Bereichen. Er dachte damals im Bereich der Verteidigung. Heutzutage müsste man sicherlich auf so etwas wie Umweltschutz, Migrationsbewegung, vielleicht auch Terrorismusbekämpfung auch noch mit einbeziehen. Und er sagt zum anderen, das Ganze funktioniert nur dann, wenn die beteiligten Republiken, wie er sie nannte, ungefähr gleich groß, gleich stark sind. Wenn es einen Primus inter pares gibt, dann funktioniert das ihm zufolge nicht mehr. Und die Folge ist dann wiederum etwas näher, dass die anderen Republiken gleichsam von dem Hegemon geschluckt werden und man eben gerade nicht mehr von einer Föderation ausgehen kann. Und in gewisser Weise, wenn man sich das, die Entwicklung Europas anschauen kann, in den letzten 10, 15 Jahren, vielleicht forciert in den letzten 5 Jahren seit Ausbruch der Euro-Krise, kann man doch genau das beobachten, dass Deutschland sehr, sehr stark ist, auch aufgrund des Euro-Regimes und man nicht von einer Gleichheit sprechen kann. Und deswegen haben wir hier ein Dilemma, das kann man nicht lösen grundsätzlich, aber man kann schauen, dass es vielleicht gut ist, bestimmte Politikbereiche zu supranationalisieren und andere Politikbereiche vielleicht stärker auf der nationalstaatlichen oder auf der regionalen Ebene zu belassen.
Sie hören Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist Dirk Jörke. Er ist Politikwissenschaftler und plädiert für den Umbau der EU zu einer Konföderation, also gewissermaßen einer Vorstufe von einer Union. Herr Jörke, Ihr Vorschlag ist, dass die EU bei großen Fragen, wenn man das so formulieren will, große Antworten geben soll, aber eher bei kleinen Fragen die Kompetenzen zurückverlagern auf die einzelnen Staaten oder sogar ins Regionale, damit eben Nationalstaaten, wie Sie sagen, wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch freier agieren können. Wie würde das die EU konkret gerechter machen?
Also zunächst einmal glaube ich, dass diese Differenz zwischen großen und kleinen Fragen nicht so richtig trifft, weil auch gerade so etwas wie Wirtschaftspolitik, Währungspolitik schon sehr, sehr große Fragen sind. Mein Vorschlag ist, dass vor allen Dingen die finanzpolitischen und die wirtschaftspolitischen Kompetenzen, die jetzt sehr stark auf der Ebene der Europäischen Union liegen, wieder stärker auf die nationalstaatliche, vielleicht auf die regionale Ebene verlagert werden. Hintergrund dessen ist der, dass der europäische Wirtschaftsraum sehr heterogen ist und dass eine Gleichmacherei, wie sie vielleicht aktuell betrieben wird, auch durch das Euro-Regime letztlich den Schwachen schadet. Und das ist eine Form von Demokratie- und Gerechtigkeitsabbau. Und übrigens auch den Schwachen schadet nicht nur im Vergleich zwischen den Nationen oder den Ländern der Europäischen Union, sondern eben auch, wenn man intern schaut, zwischen den Klassen innerhalb der jeweiligen Gesellschaften. Also um das an einem Beispiel ganz kurz zu illustrieren. Bei Ausbruch der Finanzkrise hat man gesehen, dass sehr, sehr viel Kapital abgezogen worden ist aus den südeuropäischen Staaten und dann geparkt worden ist, zum Beispiel in dem Wohnungsmarkt westdeutscher oder auch teilweise ostdeutscher Metropolen. Das hat dort die Preise hochgetrieben und gleichzeitig zu einem Verdrängungswettbewerb geführt. Auf der anderen Seite war das Geld natürlich nicht mehr vorhanden in den südeuropäischen Staaten. Also hier sieht man, wenn man jetzt sagt, okay, Kapitalverkehrsfreiheit könnte vielleicht ein Problem sein. Wenn man sagt, Kapitalverkehrskontrollen ist etwas, was Nationalstaaten grundsätzlich wieder machen könnten, dass man auf der Ebene vielleicht die Europäische Union ein bisschen gerechter machen könnte. Übrigens gab es ja auch, glaube ich, eine kurze Zeit der Kapitalverkehrskontrollen, als die Griechenland-Krise so richtig ausgebrochen ist.
Ja. Was würde sich denn dadurch konkret ändern? Also wenn wir es jetzt an Deutschland machen, was würde sich durch solche Kontrollen ändern für Deutschland?
Ja, für Deutschland würde sich vielleicht verändern, dass nicht mehr ganz so viel Kapital zum Beispiel in den Wohnungsmarkt reinfließt. Und Sie wissen ja, Angebot und Nachfrage, dass wenn die Nachfrage sehr groß ist, nach Wohnraum dann auch die Preise steigen. Und das ist ja ein großes Problem aktuell. Übrigens.
Aber trotzdem könnten ja noch Deutsche investieren.
Ja, natürlich könnten Deutsche investieren, aber es wird vielleicht nicht mehr ganz so viel Kapital reinfließen. Das wäre eine Überlegung, die man meines Erachtens denken sollte. Übrigens gilt diese Kapitalverkehrsfreiheit zu großen Teilen eben gerade auch nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auch mit Blick auf Drittstaaten. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem, dass also internationale Investoren angelockt werden, um ja, ihr Kapital zu vermehren. Und es, selbst der ehemalige Finanzminister Steinbrück hat jetzt in einem Interview, ich glaube, das war in der FAZ, von einer aggressiven Renditeorientierung gesprochen. Und das scheint mir doch ein Problem zu sein. Und da jetzt zu sagen, nee, wir wollen das nicht mehr, wir stellen Stoppschilder auf, wir kontrollieren das stärker, scheint mir ein richtiger Weg zu sein, hin zu mehr Gerechtigkeit und vielleicht auch zu mehr Unterstützung der Europäischen Union. Wenn viele Menschen nicht mehr sehen, okay, oder sehen würden, okay, das ist eben gerade nicht nur ein Projekt, das jetzt Kapitalinteressen dient, sondern ein Projekt, das sehr stark sich auch gegen Kapitalinteressen wendet. Ich glaube, das ist ein Weg, um wieder mehr Europa-Euphorie oder naja, Unterstützung für die europäische Idee auch in jenen Schichten zu erreichen, die sich momentan immer mehr abwenden, was man ja auch in aktuellen Wahlkampf sieht.
Aber zeichnen Sie da nicht ein zu einseitiges Bild jetzt von Investoren? Weil natürlich jedes Land braucht Investoren, die machen ja auch was.
Einseitig, es ist vielleicht zugespitzt, es thematisiert ein Problem und ich glaube, so etwas wie, was wir jetzt in Südosteuropa erleben, dass jetzt zum Beispiel 40% der Agrarfläche in Rumänien laut Süddeutscher Zeitung sich in der Hand von internationalen Investoren befindet, die sehr stark maschinell die Landflächen bearbeiten. Ich glaube nicht, dass es im Sinne dieser Länder ist. Investoren braucht man vielleicht ein Stück weit, aber die Frage ist, gibt es nicht Formen des Investment, die vielleicht, nochmal mit Steinbrück gesprochen, einfach zu aggressiv sind und den demokratischen Souveränen an die Wand drücken. Wolfgang Streeck hat mal diese Unterscheidung gemacht zwischen einem Marktvolk und einem Staatsvolk. Und ich glaube, dass sehr stark innerhalb der Europäischen Union das Marktvolk ein Vorteil ist. Was ich Joschka Fischer hat vor, ich glaube, weiß ich, ist 15 Jahre her mal gesagt, man könne nicht gegen die Finanzmärkte regieren. Und das mag durchaus der Fall sein in den Systemen, in denen wir gerade leben, auch innerhalb der Europäischen Union. Aber dieses System ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es waren Entscheidungen, die auch politische Entscheidungen, die man auch bis in die 80er, 70er Jahren zurückverfolgen kann und die können vielleicht ein Stück weit auch zurückgenommen werden.
Aber Herr Jörke, ist das nicht völlig illusorisch, dass man jetzt versucht, den Finanzkapitalismus, den weltweiten, einzuhegen mit nationalen Regeln?
Ich denke, dass die Frage, ob das völlig illusorisch ist, schon so etwas wie Denkverbote etabliert und ich glaube, man sollte in diese Richtung weiterdenken. Ich halte es nicht für illusorisch. Ich denke, das ist der Weg, den man gehen muss, wenn man tatsächlich wieder stärker darüber nachdenken will, wie jetzt nochmal dieser Dualismus zwischen Marktvolk und Staatsvolk aufgenommen, wie das Staatsvolk wieder mehr Gewicht bekommen kann.
Aber die Wirtschaft im Internetzeitalter, die orientiert sich ja überhaupt nicht mehr an Grenzen von irgendwelchen Nationalstaaten. Also wäre da nicht eine viel zielführendere Lösung zu sagen, wir setzen auf weitere Supranationalisierung, also mehr auf die EU und nicht jetzt auf Nationalstaaten, die sich um den Finanzkapitalismus kümmern?
Ja, das ist eine tolle Idee. Diese Idee haben wir seit 20 Jahren in der, was ich politischen Linken wird, die seit 20 Jahren propagiert. Ich sehe da jetzt nicht wirklich Lösungen und ich sehe da keine Bewegung. Also wenn man sich zum Beispiel Körperschaftssteuersätze in Europa anschaut, gibt es ja immer noch eine sehr, sehr große Differenz. Wenn man sich anschaut, jetzt Digitalsteuer einheitlich einzuführen, auch das ist nicht gelungen. Wenn man sich ja das Ringen um die Finanztransaktionssteuer anschaut seit 10 Jahren, auch dort sehe ich jetzt nicht, dass der große Wurf gelungen ist.
Es sind, das ist immer, ein kleiner
weniger,
Wurf gelungen.
Es sind immer weniger Staaten dabei und es ist immer mehr abgeschwächt worden. Also klar, das Argument sehe ich, es wäre die bessere Lösung. Die bessere Lösung scheint in gewisser Weise wie so eine Karotte zu sein, hinter der man hinterherläuft. Und deswegen ist mein Vorschlag jetzt auch mal über zweitbeste, also auch nationalstaatliche Lösungen nachzudenken. Oder aber in Form einer, es hieß mal so unschön mit Blick auf den Irakkrieg, eine Coalition of the Willing, dass sich vielleicht 2, 3, 4, 5 Staaten erst so zusammentun, die vielleicht weitergehende Lösungen haben oder Maßnahmen ergreifen, als das vielleicht im Konzert der EU insgesamt möglich ist.
Aber kommt man da nicht automatisch dann in das Problem, dass Nationalstaaten immer verbunden sind mit dieser Idee von Nationalstolz, also dass da tatsächlich auch eine bestimmte Ideologie wieder mit reinspielt und wir es ja mit einem politischen Auslaufmodell zu tun haben? Wieso sollte man jetzt genau darauf wieder setzen?
Ich sehe sehr stark auch die Vorbehalte gegenüber Nationalstaatlichkeit, vor allem auch in Deutschland, aufgrund der Vergangenheit. Und es ist auch gut so, dass wir so sensibel da sind. Wenn man allerdings ein bisschen weiter in andere europäische Staaten schaut, dann glaube ich, dass dieser Diskurs, den wir hier in Deutschland sehr stark pflegen, dass der dort nicht so stark verbreitet ist. Und wenn man nach Osteuropa schaut, dann ist er vielleicht teilweise auch eher absurd, beziehungsweise er ist ein Stück weit auch einfach nicht nachvollziehbar. In gewisser Weise haben wir es hier vielleicht auch so mit so einem negativen Nationalismus in Deutschland zu tun, der versucht, als europäischer Musterschüler, dass wir als europäische Musterschüler auftreten. Und das ist gerade genau das, was wiederum sehr viele Irritationen auslösen kann, auch in anderen Ländern, was man vielleicht auch in den großen Krisen der letzten Jahre gesehen hat. Also Stichwort Flüchtlingskrise oder Stichwort auch Euro-Krise. Also das würde ich ein bisschen anders differenzierter sehen an der Stelle. Ich sehe nicht, dass das jetzt zumindest am aktuellen Punkt wirklich in so einen übersteigenden, nach außen gerichteten, aggressiven Nationalismus mündet. Ich glaube, es ist etwas verkürzt, jetzt diesen Menschen, die sich stark mit vielleicht der Nation identifizieren, einfach nur Nationalismus vorzuwerfen. Ich glaube, da muss man rauskommen, weil das eher Gesellschaften spaltet und das ist schwierig.
Ich würde es gerne nochmal mit einem anderen Modell versuchen, weil wir ja in der Geschichte tatsächlich erlebt haben, dass Nationalstaaten, wenn sie zu stark werden, ein großes Problem darstellen, Kriege starten. Wäre es nicht sinnvoller, so wie Ulrike Gero das vorschlägt, den Nationalstaat abzuschaffen in der EU und stattdessen auf einen Verbund von europäischen Regionen und Metropolen zu setzen? Also dass es dann transnationale Politik gibt zwischen diesen Regionen, die sich eben orientiert an bestimmten Inhalten in der Politik, dass sie sagen, wir kümmern uns jetzt mal um die Agrarwirtschaft, aber dass es nicht mehr um die Nation als solche geht.
Also es geht mir, um das nochmal zu betonen, nicht um die Nation als solche, sondern es geht mir darum zu gucken, auf welcher Ebene können bestimmte Probleme am besten bearbeitet werden, auf welcher Ebene können demokratische Strukturen am besten etabliert werden.
Genau, und das wäre ja genau. Die transnationale Politik, also eine andere Ebene als die nationale.
Sie schreibt ja selbst, dass es eine Utopie ist und Utopien sind schön und wichtig. Ich glaube aber, dass wir zunächst einmal das bewahren sollten, was wir haben, bevor wir es zerstören, um dann vielleicht irgendwie etwas Neues aufzubauen. Klar ist, sie fordert eine starke Umverteilung, das finde ich sympathisch, würde ich auch fordern, aber eben das fordert eine starke Zentrale und da könnte man ja in die Falle laufen, dass das wiederum rechtspopulistische Reaktionen auslösen würde, wie wir sie aktuell sehen oder wie wir sie auch gesehen haben, als es darum ging, die Euro-Kredite durch den Bundestag zu peitschen. Das war ja in gewisser Weise auch die Geburtsstunde der AfD. Und ich glaube, dass so ein Programm, wie es der Ulrike Gero vorschwebt, eher ein Beschleunigungsprogramm für rechtspopulistische Parteien ist. Und da habe ich momentan große Angst vor. Insofern würde ich eher plädieren, kleine Schritte zu machen, nicht zu sehr nach vorne zu preschen, die Europäische Union nicht als die Rettung aller Übel anzusehen, sondern als ein wichtiges Instrument anzusehen und ganz genau zu schauen, wo lassen sich bestimmte Bereiche eher auf der supranationalen Ebene lösen und wo ist es vielleicht besser, erstmal das zu bewahren, was man hat. Was ja nicht heißt, dass wir nicht auch Solidartransfers leisten sollten, zum Beispiel mit Blick auf Südosteuropa, wo sie ganz, ganz wichtig sind, dass man da nicht noch weiter letztlich in der europäischen Peripherie gleichsam neokoloniale Verhältnisse hat. Also ich sehe da ein ganz, ganz großes Problem auf uns zukommen.
Das sagt der Politikwissenschaftler Dirk Jörke. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, Dirk Jörkes neues Buch heißt Die Größe der Demokratie über die räumliche Dimension von Herrschaft und Partizipation und das ist gerade im Suhrkamp Verlag erschienen. Die EU, aber auch die Welt hat viele gewichtige Probleme und eines davon ist jetzt gelöst, das Urkilo nämlich in Paris. Das hat ständig an Gewicht verloren, war also nicht mehr exakt ein Kilo schwer, damit ist jetzt aber Schluss. Es gibt nämlich jetzt eine rechnerische Lösung, eine unveränderliche Messeinheit für das Kilo. Und was sagt diese Veränderung über unsere Gesellschaft aus? Und was hat Messen mit Macht zu tun? David Lauer hat sich darüber Gedanken gemacht.
Ludwig Wittgenstein, der erste philosophische Twitterer, bemerkte einmal: Man kann von einem Ding nicht aussagen, es sei ein Meter lang, noch es sei nicht ein Meter lang. Und das ist das Urmeter in Paris. Das Urmeter, dieser konkrete physische Gegenstand, definiert die Länge, die wir ein Meter nennen. Der Gegenstand selbst, nicht die Länge, bildet den Maßstab, mit dem verglichen wird. Deshalb kann man die Länge des Urmeters selbst nicht in Metern messen, weil das hieße, das Urmeter mit sich selbst zu vergleichen. Folglich ist es falsch zu sagen, das Urmeter sei nicht einen Meter lang, und zwar logisch falsch, weil selbst widersprechend und deshalb unsinnig. Wittgenstein folgerte, dass es in diesem Fall ebenso unsinnig sei zu sagen, dass das Urmeter einen Meter lang ist. Zwar klinge dieser Satz wie eine zutreffende Feststellung, sei jedoch in Wahrheit eine inhaltlose Tautologie. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose und ein Meter ist ein Meter ist ein Meter. Wittgenstein ging davon aus, dass Maßeinheiten willkürliche Setzungen sind. Egal ob Meter, Ellen oder Meilen, stets fügt sich die Natur dem Maß, das ihr gegeben wird. Die Maßeinheit ist der absolute Souverän. Sie ist an kein Gesetz gebunden, sie ist das Gesetz. Tatsächlich aber ist es viel komplizierter. Die Geschichte der Vermessung der Welt ähnelt dem ewigen Ringen zweier ineinander verschlungener Gegner. Immer wieder muss sich dabei die selbstherrliche Setzung der Berufung auf die Natur der Dinge oder die Natur des Menschen geschlagen geben. Als das Metermaß im nachrevolutionären Frankreich erdacht wurde, sollte die neue Einheit keineswegs willkürlich sein. Der Meter sollte seine Würde vielmehr der Tatsache verdanken, dass er der Gestalt des Globus abgenommen war. Er wurde definiert als der 10-millionste Teil der Strecke zwischen dem Nordpol und dem Äquator. Am Anfang also gab die Natur das Maß. Übrigens musste die Länge der Strecke erst ermittelt werden, was nicht ohne Ungenauigkeiten abging. Daher war das Urmeter in Paris, Wittgensteins Auffassung zum Trotz, schon bei seiner Anfertigung in Wahrheit nicht einen Meter lang. Das Zepter des definitorischen Standards musste erst vom natürlichen Erdball auf das Artefakt aus Platin übertragen werden, damit nun es zum Maß aller Dinge werden konnte. Allerdings hat es seine Herrschaft nicht bis in unsere Zeit verteidigen können. Seit 1983 wird der Meter wieder aus einer Naturkonstante, nämlich der Lichtgeschwindigkeit, abgeleitet. Und so steht es mit allen sieben Grundeinheiten des globalen Messwesens. Als letzten absoluten Souverän hat es nun das Urkilo erwischt, das ebenfalls in Paris ansässig war. Wo sonst? Das Urkilo musste abdanken, weil es nicht mehr ein Kilo schwer war. Allein um dies denken zu können, musste freilich ein neuer Standard her. Es waren die weltweit verbreiteten, offiziell anerkannten Kopien des Urkilos, seine Abkömmlinge, die sich dazu hergaben. Obwohl sie ihre Autorität nur der seinen verdankten, führten sie den Umsturz herbei. Gemessen an ihrem Maß offenbarte sich die Hinfälligkeit des königlichen Körpers. Gebracht hat es ihnen nichts. Im Gegenteil, man braucht sie allesamt nicht mehr. Seit dieser Woche wird das Kilogramm in einer komplizierten, aber selbst im hintersten Winkel des Universums anwendbaren Berechnung aus der sogenannten Planck-Konstante hergeleitet. Dieses universale Naturgesetz kennt keine königlichen Privilegien mehr. Die Chefs der deutschen und der US-amerikanischen staatlichen Messbehörde nannten dies stolz eine Demokratisierung des Messens. Die Welt der Maßeinheiten und die Welt der Politik, sie haben mehr miteinander gemein, als man üblicherweise glaubt.
Das war der philosophische Wochenkommentar von David Lauer über das Urkilo in Paris, das nun abdanken musste. Und um das richtige Maß geht es jetzt auch. Kühe in Indien und Autos in Deutschland haben nämlich eine wenig beachtete Gemeinsamkeit. Sie gelten einigen Menschen als heilig. Dass das Auto nicht wenigen Deutschen heilig ist, das ist ein großes Problem und das ist maßlos, meint Thomas Waschek in seinem neuen Buch Land der Lenker, die Deutschen und ihr Auto. Waschek sucht darin nach historischen Gründen für diese spezielle deutsche Autoverehrung und er will eine philosophische Perspektive für eine maßvolle und zeitgemäße Haltung zum Auto entwickeln. Christian Berndt hat mit Thomas Waschek über die Deutschen und ihre Autoerotik gesprochen.
Deutschland wird das dichteste und modernste Autobahnnetz Europas, wahrscheinlich der Welt haben.
Wir müssen alle mithelfen, das moderne Deutschland zu schaffen.
Der SPD-Wahlwerbespot von 1969 zeigt die Autobahn als Symbol des Fortschritts. In Deutschland wird das Auto bis heute als nationales Symbol verehrt, das für den Aufstieg des Landes zum Exportweltmeister steht. Dabei wurde schon Anfang der 70er Jahre, wie hier in einem ZDF-Dokumentarfilm, die Zukunftsfähigkeit des Autos hinterfragt.
14 Millionen Autos drängen sich auf den Straßen der Bundesrepublik. Sie verpesten unsere Atemluft. Das Leben in unseren Städten droht in Blech, Abgasen und Lärm zu ersticken.
Die Forderungen nach einer Abkehr von der deutschen Fixierung aufs Auto und nach neuen Perspektiven in Fragen der Mobilität haben durch den Klimawandel an Dringlichkeit gewonnen. Doch ist Deutschland, das aus Rücksicht auf die Autoindustrie als einziges Land der Welt kein generelles Tempolimit auf Autobahnen kennt, dazu in der Lage? Die Deutschen, so der Chefredakteur des Philosophie-Magazins Hohe Luft, Thomas Waschek, pflegten eine besondere Liebe zum Auto.
Also ich glaube, dass der deutsche Autofahrer sozusagen ein Produkt der deutschen Automobilgeschichte ist und des automobilen Systems, das dieses Land nun einmal wie wenig andere Länder bis in die letzten Winkel durchdringt.
Waschek untersucht in seinem neuen Buch Land der Lenker, wie es zur speziellen deutschen Autoliebe kam, die in der Frühzeit der Motorisierung alles andere als absehbar war.
Das Auto wurde zwar in Deutschland erfunden, aber bis in die 30er Jahre hinein konnte von einem Autoboom in Deutschland überhaupt nicht die Rede sein. Man wollte damals schon die besten Autos bauen. Nicht für die breite Masse, sondern also man wollte die technische Perfektion realisieren.
Während die Amerikaner einfache Massenmodelle produzierten, tüftelten deutsche Ingenieure an brillanten Autos für wenige.
Ich glaube, dass das Auto in Deutschland im Unterschied zu anderen Ländern immer etwas Selbstzweckhaftes ist. Ja? Es gibt dieses berühmte Diktum von Richard Wagner, dass eben, wenn etwas deutsch ist, dann ist es eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun.
Diese Haltung, so Waschek, wirke bis heute nach, erkennbar unter anderem daran, dass immer PS-stärkere Autos konstruiert würden, ohne dass es dafür irgendeinen praktischen Nutzen gäbe. Nirgendwo sonst werde das Auto so als Ausdruck eigener Individualität betrachtet und die freie Fahrt auf der Autobahn derart mit Freiheit verwechselt. Waschek sieht in dieser Überhöhung des Autos ein Erbe der deutschen Romantik.
Das Romantische besteht ja ganz wesentlich in der Verklärung. Angewandt auf das Automobil, einem kühlen technischen Gegenstand zu überhöhen, zu etwas geradezu Magischem. Und das scheint mir so charakteristisch zu sein für das Verhältnis vieler Deutscher zum Auto.
Die Verbindung von Romantik und Auto zogen schon die Nazis. Goebbels sprach von stählerner Romantik. Auf NS-Werbeplakaten sahen die neuen Autobahnen eingebettet in die Natur wie Flussläufe aus. In der NS-Diktatur wurden die Voraussetzungen für den Aufstieg des Autos zum nationalen Symbol geschaffen.
Dank den Maßnahmen der Reichsregierung hat die deutsche Autoindustrie einen ungeheuren Aufschwung genommen.
Der Autofan Hitler wollte eine Massenproduktion wie in den USA und ließ das Volkswagenwerk errichten. Aber erst in der Nachkriegszeit konnten die Pläne vom Auto fürs Volk verwirklicht werden. Der VW Käfer wurde zum weltweiten Exportschlager und Symbol des friedlichen neuen Deutschlands. Mit dem Käfer wurde die dunkle Vergangenheit verdrängt und integriert zugleich. Heute, so Waschek, sei der trotz Abgasskandalen andauernde weltweite Erfolg deutscher Autos ein Fluch, weil er notwendige Innovationen blockiere.
Das deutsche Auto ist so konstruiert, dass der Fahrer immer im Mittelpunkt ist mit seinen Bedürfnissen. Sie haben da lauter technische Features, die im Wesentlichen auf den Fahrer zugeschnitten sind. Also nicht etwa auf den Beifahrer und auch nicht auf die Leute, die hinten sitzen. Ja? Es geht um den Spaß des Fahrers.
Mobilität muss aber nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch angesichts der digitalen Revolution aus anderen Perspektiven gedacht werden. Für den Architekturkritiker Hanno Rauterberg löse das Smartphone in gewisser Weise das Auto als Mobilitätssymbol ab.
Die These ist, dass speziell die Jungen schlicht und ergreifend keine Lust mehr haben, sich in so eine Ego-Kapsel namens Auto zu setzen, sondern dass da eben für viele das Smartphone, ja, Social Media und so weiter eine neue Form von Verbindung schaffen zwischen A und B.
Die Herrschaft des Autos in Deutschland müsse gebrochen werden, so Waschek. Es könnten schlicht nicht immer mehr Autos und Straßen gebaut werden. Wie schwierig diese Auseinandersetzungen aber würden, zeige der Widerstand gegen die Einführung eines Autobahntempolimits, das zum Angriff auf die nationale Identität stilisiert werde. Der Abschied vom Fetischauto erfordert nicht weniger, so Waschek, als die Neuerfindung des Landes.
Das war Christian Berndt darüber, wie man eine zeitgemäßere Haltung zum Auto entwickeln könnte. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.